Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Wir sind mal wieder live hier auf YouTube und ja, das erste Mal, glaube ich, mit einem Gast hier live und zwar wirklich live mit dem lieben Christian, dem Auswanderlux. Vielleicht kennen ja, die ein oder anderen ihn bereits, aber dazu kommen wir gleich. Du kannst dich jetzt nämlich nachher auch nochmal kurz vorstellen. Ich möchte nur kurz begrüßen die Leute, die jetzt hier dazugekommen sind, sind schon einige dabei. Andreas, Lutz, Luke, Bellator, Jason Stone, alle Stammgäste. Und ja, stell dich doch mal vor, Christian. Ich denke, viele kennen dich zwar, aber...
Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Christian, auch der Auswanderlux genannt. Und ich betreibe einen YouTube-Kanal und auch einen Blog über das Thema Auswandern in die Schweiz. Das heißt, ich bin Deutscher, wie man es vielleicht auch an der Sprache hört. Gut, beim Thomas spricht auch Hochdeutsch, aber ich bin 2016 hierhin ausgewandert und wer sich fürs Thema interessiert, kann dann gerne bei mir schauen und ich gebe so Tipps halt oder erzähle so von meinen Erfahrungen hier in der Schweiz als Deutscher und ich denke mal, es gibt einige, die sich dafür interessieren, weil sie vielleicht auch den Schritt gehen wollen oder es gibt auch viele Schweizer, die sich dafür interessieren, die auch meine Videos schauen und einfach nur wissen wollen, wie denkt ein Deutscher, der hier lebt, oder? Und auch andere Europäer schauen meine Videos oder schauen auf meinen Blog. Das ist wirklich krass, so Ungarn und
wirklich auch?
Belgien. Ja, das ist schon krass, ja.
Also einfach die sich so ein bisschen halt für die Schweiz insgesamt interessieren. Mhm. Also ich habe das auch immer wieder mal. Und ich schicke sie dann immer zu dir, weil ich kenn mich ja nicht mit Auswandern aus, weil wenn man hier geboren ist, ich denke gar nicht... Sag drüber nach, okay, wie bekomme ich den Schweizer Pass, wie mache ich das und jenes, weil ich habe das ja alles schon.
Ja, eben.
Und das ist definitiv sehr, sehr spannend. Jetzt kommen langsam auch die Leute nochmal mehr hinzu. Ich habe vorhin zwar die Frage von Markus Walter gesehen, bevor er sie zurückgezogen hat.
Okay.
Ja. Er hat im Prinzip gefragt, Zürich oder Basel. Ja, oder insgesamt kann man das ja auch nochmal ein bisschen erweitern. Es gibt verschiedene Kantone hier in der Schweiz. Wie geht man da vor? Wo möchte man oder in welchem Kanton soll man vielleicht auswandern? Weil es gibt ja doch wahrscheinlich schon Unterschiede schlussendlich.
Also ich denke mal, also wenn man jetzt mal nur wegen dem Job hierher kommt, dann muss man schauen einfach, in welcher Branche ist man tätig oder will man tätig sein? Man muss dann dementsprechend auch schauen, wo gibt es überhaupt oder wo ist überhaupt meine Branche? Und wenn ich da jetzt an Basel denke, dann ist ganz klar Chemie und Pharma. Ja. Und wenn ich jetzt in der Branche tätig bin, dann, also ich bin in der Branche tätig, aber arbeite nicht in Basel, weil ich bin aus einem anderen Grund hierher gekommen. Aber wenn ich hier zum Arbeiten hergekommen wäre, nur aus dem Grund, dann wäre ich wahrscheinlich auch nach Basel gegangen. Mhm. Weil das ist ein Grund, oder? Das ist wahrscheinlich das Erste, dass man schauen muss, wo kriege ich überhaupt einen Job, weil ohne Job kann man, macht man den Schritt ja nicht, oder?
Also sehr oft vielleicht auch, wenn es dann um IT geht, besonders in der Bank oder so, dann ist Zürich auch sehr oft sehr gerne ein gefragtes Feld, weil Großbanken wie die UBS, Credit Suisse und so weiter haben ihre riesigen Backoffices hier natürlich in Zürich sehr oft auch. Ja. Ob das jetzt hier in Altstetten Zürich ist, wo ich damals gearbeitet habe, oder für die Credit Suisse ist das, glaube ich, der Uerdlihof auch in Zürich, da haben sie riesige IT-Backoffices. Mhm. Das heißt, wir haben dort sehr viele Experts auch gehabt. Also mein Team damals bestand eigentlich zu einem Viertel aus Schweizern und der Rest war alles von überall.
Ja, ihr habt doch viel Englisch gesprochen.
Englisch ist eigentlich die Hauptsprache gewesen. Also wir hatten ein Großraumbüro und da haben ungefähr nur ein Drittel der Leute Schweizerdeutsch oder Deutsch gesprochen, der Rest nur Englisch, weil sie aus Polen kommen, aus England, aus Frankreich, aus wo auch immer und eigentlich Englisch da die Hauptsprache gewesen. Das ist jetzt besonders vielleicht in der IT vielleicht eher so der Fall, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Bereichen ist.
Ja, und dann ist man schon beim nächsten Thema, oder? Gerade Zürich so. Warum ist Zürich so beliebt? Einmal, weil es klar ist, es ist eine große Stadt.
Die größte Stadt in der Schweiz.
Auch die...
Nicht die Hauptstadt, aber die größte.
Ist nicht die Hauptstadt, ist die größte. Und vom kulturellen Angebot ist natürlich auch gigantisch da. Da ist so das Leben, da sind die Clubs und so, wenn man darauf steht. Und was natürlich auch dort ist, da wird ein geiler Lohn bezahlt, oder?
Ja. Aber wir haben den Theodor, der haut raus. Das ist nicht meine Worte, nicht meine Worte, der Theodor. Das Beste an Basel ist der Zug nach Zürich. Hey, das sind nicht meine Worte, okay? Ich habe nur vorgelesen, weil ich möchte auch alle Kommentare
vorlesen. Ja, jetzt fehlen noch die Berner und da kommen auch bestimmt gleich noch die Basler dazu. Ja.
Aber grundsätzlich Auswahl der Kantone, worauf, also man kann auf der einen Seite beruflich schauen, was gibt es für Branchen, wo, das kann man vielleicht anschauen. Ja. Vielleicht dann auch steuerlich, ist es steuerlich auch relevant, wenn man jetzt zuzieht?
Natürlich, ja. Da, also viele, die aus Deutschland zuschauen, vielleicht wissen es manche, weil sie schon den Kanal länger verfolgen. Wir haben ja schon einige Videos drüber gemacht. Was hier ein ganz großer Unterschied ist in der Schweiz gegenüber Deutschland und wahrscheinlich auch den anderen europäischen Ländern drumherum, ist, dass die Steuer, also die man effektiv bezahlt, hängt davon ab, in welcher Gemeinde man lebt. Mhm. In den ersten Jahren nicht, da ist es so, da zahlt man eh Quellensteuer.
Auf den Kanton bezogen.
Genau, da ist es auf den Kanton bezogen, aber nach diesen, sagen wir mal, nach 5 Jahren kriegt man dann die C-Bewilligung, im besten Fall ist das so. Und dann ist es so, dann schaust du halt, in welcher Gemeinde, oder könnte man jetzt schauen, in welcher Gemeinde ist ein niedrigerer Steuersatz und könnte dann danach seine Gemeinde, seinen Wohnort aussuchen, oder? Und das ist halt was ganz Besonderes. Nicht nur, in Deutschland ist es ja so, da ist es egal, in welchem Teil Deutschlands man lebt, schlussendlich, also feine kleine Unterschiede gibt es dann schon in der Lohnsteuer oder Besteuerung des Lohns, aber nicht so wie in der Schweiz, oder ist einmal kantonsabhängig und dann noch von der Gemeinde. Also Thomas ist von Zürich, damals von der Stadt Zürich, hier nach Zolliger Berg gezogen.
Das waren 1000, also vierstellig schon, also über 1000, die ich da an Steuern gespart habe. Ja. Und das macht halt schon viel aus. Also ich habe damals, ich habe es mir dann auch nochmal angeschaut, bei meinem Gehalt aufs Bruttogehalt gerechnet, also auf die 72.000 ungefähr waren das, weniger als 10% nachher schlussendlich hier gezahlt. Ja, das ist halt heftig. Also wenn du da die Progression irgendwie in Deutschland mal anschaust, bist du bei 72.000. Schon eigentlich im höchsten Steuersatz.
Ja, das haben wir ja letztes Mal gelernt, gell?
Ja, aber ich meine, man muss hier aber auch aufpassen, natürlich hat man hier mehr Ausgaben und so weiter und das muss man dann auch so gesehen mit einberechnen, aber also ganz ehrlich, also hier, wenn du wirklich, je nach Kanton wieder, aber ich glaube hier in Zürich ist es so, du musst 250.000 oder mehr verdienen,
damit du überhaupt im höchsten
Steuersatz bist, weißt du, so 250.000, also wer hier in der Schweiz 250.000 brutto verdient pro Jahr, da lässt sich es bereits gut gehen tatsächlich. Ja, und das ist Fall, nicht irgendwie Hungerlohn oder so. Ja. Also da, das ist schon.
Also da sieht man schon, da sind schon andere sag schnell,
Dimensionen,
Relationen, oder?
Ja, und auch die Progression ist viel netter für die Leute, für die Mittelschicht, für die halt weniger oder halt weniger verdienen als. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil halt die Progression nicht schon dann anfängt, wenn du erst anfängst, richtig zu verdienen und überhaupt deine Familie sozusagen kannst, ernähren kannst, Ausbildung und so weiter finanzieren kannst.
Also eben, das muss man schon berücksichtigen, diese Unterschiede der Systeme, oder? Das ist dann auch wieder, oder das ist immer so ein Punkt, viele Deutsche, die hier in der Schweiz sind, oder so ein klassischer Punkt ist, wenn es dann ums Kinderkriegen geht, ums Kinderbekommen geht, dann stellt sich für viele die Frage, bleiben sie dann hier in der Schweiz oder gehen sie wieder zurück nach Deutschland? Und dann muss man das einfach wissen, dass man in der Schweiz sehr niedrige Steuern bezahlt auf sein Einkommen. Mhm. Und das ist natürlich auch deswegen so, weil in der Schweiz nicht so viel subventioniert wird wie in Deutschland, oder? Nehmen wir mal die Kita, oder den Kinder, in Deutschland ist es ja der Kindergarten, in der Schweiz ist die Kita, weil der Kindergarten ist nochmal was anderes.
Für den zahlt man ja nichts für den Kindergarten, oder?
Hier in der Schweiz?
Ja. Nee. Aber für die Kita schon.
Für die Kita zahlst du schon. Und mal so als Vergleich, in Deutschland habe ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da habe ich für meinen Sohn 200 Euro damals im Monat bezahlt.
Für
die Kita, 5 Tage die Woche. Und hier zahlen wir für unsere Tochter 1570 oder 1580 für 3 Tage in der Woche, oder?
Aber im Monat?
Im Monat, ja.
Okay, das ist schon sehr, sehr ultra heftig.
Ja, ja.
Sind natürlich heftige Unterschiede. Und da muss man aber auch so ein bisschen sagen, ich glaube, in der Schweiz wird halt auch viel darauf gelegt, dass man da auch selbstverantwortlich handelt und in dem Sinn halt hat mehr Kontrolle darüber, was man mit seinem Geld schlussendlich macht. Weil Subventionierung zum Beispiel in dem Sinn ist ja, okay, durch die Steuern nehmen wir dir Geld ab und dieses Geld allokiert der Staat für diese Person sozusagen. Das ist dann so ein bisschen auch der Unterschied, gehe ich mal davon.
Genau.
Weil, wenn ich jetzt keine Kinder habe in Deutschland, dann zahle ich trotzdem für die Kinder.
Ja.
Hier in der Schweiz.
Du zahlst dein Leben lang
genau.
für die Kinder.
Obwohl du keine hast vielleicht.
Obwohl du vielleicht auch keine hast.
Und keine möchtest, vielleicht.
Dann kann jetzt ja jeder sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ja. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber eben in der Schweiz ist es so, dass man, das ist auch wieder so die Eigenverantwortung hier, das ist so ein ganz großes Wort eigentlich, dass jeder eigenverantwortlich handelt und dass wenn er halt Kinder bekommt, dann muss er halt nun mal auch selbst für diese Kosten
mit den Konsequenzen
im Großteil dann aufkommen, oder? Ja.
Das also ist halt in Deutschland anders. In der Schweiz kann man vielleicht auch ein bisschen so sagen, du gehst halt in den Laden einkaufen und du zahlst halt das und das bekommst du auch.
Ja.
Und zum Beispiel jetzt in Deutschland mit dieser Analogie, da gehst du rein und du hast was kaufen müssen, obwohl du das gar nicht wolltest und du gar nicht davon profitieren kannst.
Ja.
Und das ist halt natürlich, beides hat Vor- und Nachteile. Es ist jetzt nicht pauschal, das ist besser, das ist schlechter. Aber das sind halt einfach
die Unterschiede. Ist halt ein anderes System.
Einfach anders.
Das muss einem bewusst sein, oder? Und wenn man jetzt mal überlegt, man kommt hier in die Schweiz, man ist relativ jung und verdient dann auch ein Geld, oder? Und kann dann auch sich viel leisten. Eben ist es nicht der Sinn, dass man dann alles auch ausgibt, sondern vielleicht auch zurückbehält für eben solche Lebensphasen, in denen dann man zu Hause bleiben möchte, weil man halt das Kind betreuen möchte, weil sowas wie Elterngeld gibt es hier in der Schweiz auch nicht. Eben, da muss man halt selbst schauen, oder?
Ich dachte, es gibt Kindergeld.
Kindergeld gibt's.
Aber ach so, Elterngeld ist was anderes?
Elterngeld
ist was anderes. Okay, ich kenne ich gar nicht. Okay,
darum. Elterngeld gibt es in Deutschland. Also grob gesagt, du kannst zu Hause bleiben und kriegst dann vom Staat, ich glaube 70% von deinem letzten Nettolohn, ist auch gedeckelt und so. Also du kannst halt
zu Hause bleiben. Das gibt's hier nicht. Das habe ich noch nie gehört. Okay, darum gibt's das hier auch nicht, weil ich noch nie davon gehört habe. Cool. Jason Stone hat jetzt auch noch eine Frage, was mich interessieren würde, wo steht man finanziell besser da mit einem Durchschnittsjob in einem Durchschnittskanton in der Schweiz oder in Deutschland mit allen Ausgaben? Also Mediangehalt liegt ja zum Beispiel schweizweit, soweit ich mich erinnern kann, bei 6.538
Franken.
Okay, 6.538 brutto mal 12.
Ja.
Das sind netto ausgezahlt wahrscheinlich, sagen wir mal, 5,8 oder so.
Ja.
5,8 also netto ausgezahlt.
Hier bei uns.
So. Genau, und dann muss man noch Steuern drauf zahlen.
Jetzt kommen wir wieder zu einem anderen Thema, netto.
Ja, genau.
Deutschland, also,
genau, netto
Schweiz ist auch wieder was
anderes. Und dann musst du noch Steuern drauf zahlen. Also sagen wir mal, bei diesem Mediangehalt, also 50% verdienen mehr als das und 50% verdienen ja weniger als das. Sagen wir mal, da bleiben der Person 5.000 Franken
netto
ausbezahlt nach Steuern,
ja,
um davon zu leben. Miete, Essen, Krankenkasse, Trinken und so weiter. Und davon kann man in meinen Augen sehr gut leben und man kann da auch, wie soll ich sagen, gut Geld beiseite legen. Natürlich muss man auch bedenken, wenn man jetzt Kinder hat und man ist jetzt Alleinverdiener und jetzt der Partner verdient da nichts, dann ist
das
es nochmal halt was anderes.
Das ist der Unterschied, das ist das, was ich jetzt im Kopf hatte. Wenn man dieses Modell haben möchte, dass ein Partner zu Hause bleibt und der andere geht arbeiten, also das Modell würde ich sagen, ist Das
geht schon, du musst auch
das geht verdienen. Schon, aber da hast du wahrscheinlich unterm Strich in Deutschland mehr zur Verfügung an Geld.
Kommt darauf an, wie viel du verdienst wahrscheinlich.
Kommt auch darauf an, aber wenn man gesagt, so ein Durchschnitts, wenn wir vergleichen jetzt 5.000 Franken netto hier, also ausbezahlt.
Und 200, nachsteuern.
Ja, nachsteuern, genau. Und 2.500 nehmen wir mal einfach an in Deutschland netto, wo dann schon die Krankenkasse auch mit weg wäre, oder? Weil das ist halt mit da drin. Dann, dann nehmen wir an, ein Partner will jetzt zu Hause bleiben, das ist das einzige Einkommen für die Familie, dann sage ich, dann ist das in Deutschland auf jeden Fall besser. Weil mit dieser einen Krankenkasse ist ja schon, mit dem Krankenkassenbeitrag, der von dem einen Lohn bezahlt wird, ist die ganze Familie zum Beispiel schon versichert.
Nee, hier nicht, du musst
hier nicht. Hier nicht, aber in Deutschland schon.
Aber vielleicht auch, dass man das auch als Vergleich machen kann. Meine Eltern hatten, also sind ja selbstständig gewesen, sehr oder immer noch selbstständig, sehr lange schon. Und sie hatten zusammen zu zweit ein Einkommen von, ich sage jetzt mal, ungefähr 50.000 Franken im Jahr und haben mich und sie beide durchgebracht in Zürich.
Ja.
Natürlich, da sind viele andere Faktoren dabei und so weiter, aber trotzdem, das ist einfach so auch als Hintergrund. Es geht schon, es ist jetzt nicht so, dass wenn du weniger als, ich sage jetzt mal, wenn du diese 5.000 verdienst, du hast dann im Prinzip mehr verdient jetzt zum Beispiel als meine Eltern, die für eine dreiköpfige Familie gesorgt haben.
Ja.
Und du hast dann da vielleicht sogar noch weniger Arbeitszeiten gehabt als meine Eltern. Ja, weil dann hast du deine fixe 42 Stunden pro Woche und das war es dann eigentlich im Prinzip. Also das muss man auch so ein bisschen sehen. Es gibt da schon auch Möglichkeiten. Es gibt auch Subventionen, zum Beispiel bei der Krankenkasse.
Genau.
Also wenn du ein bestimmtes Einkommen unterschreitest, dann wird relativ viel Krankenkasse dann auch übernommen und du zahlst dann auch deutlich weniger. Also es gibt da auch diverse nochmal Zulagen oder wo jetzt halt bei gewissen Dingen weniger zahlst und so weiter. Also das ist jetzt dann schon nicht so, dass du komplett dann
allein auf dich
allein... Ja, nein. Genau.
Also bei der Kita so gibt es das zum Beispiel auch, ja. Wenn du im Kanton genau. Zürich so, wenn du unter einem gewissen Jahreslohn bist, dann unterstütze ich dann auch der Kanton. Genau. Und so ist es auch, was du gesagt hast, bei der Krankenkasse.
Genau.
Ja. Das ist dann, wie sagt
man
das,
Beitragsrecht? Premiumverbilligung.
Premiumverbilligung.
Genau, Premiumverbilligung. Genau. Hatte ich auch mal.
Ja? Also die melden sich sogar automatisch,
nee,
oder?
Also ich habe es manuell angemeldet.
Ja? Ja. Ich habe letztens vom Kollegen gehört, bei dem ging es automatisch. Ja.
Über Steuern, du darfst die Krankenkasse in den Steuern abziehen.
Ja,
von genau. deinem Einkommen. Also
die haben irgendwie herausgefunden, dass er wohl dann zu der Gruppe gehören könnte, oder? Und da haben sie ihn angeschrieben, dann musste er nochmal seine ganzen Daten schicken und Vermögen angeben und so. Aber ja, da sieht man auch, dass es nicht hier der pure Superkapitalismus ist.
Also ich habe es mir halt zum Beispiel auch mal ausgerechnet, also vor allem die meisten, die ja dann auch hierher ziehen wollen, werden... Schätze ich auch mal damit, es ist sehr oft, klar, es gibt auch die mit Familie kommen wollen, aber es sind auch viele, die jetzt erst vielleicht mit der Karriere starten und hier direkt loslegen wollen in der Schweiz, dann ist das eigentlich ein No-Brainer. Weißt du, wenn du noch keine Kinder hast oder noch keine Frau hast oder noch nicht weißt, du wirst in den nächsten zwei Jahren kein Kind haben, dann ist es wirklich ein No-Brainer, weil, ganz ehrlich, dann hast du finanziell fast nur die Upside, wenn ich das mal so sagen darf.
Was halt wichtig ist, dass man bei der Lohnverhandlung natürlich auch weiß, wie die Kosten hier in der Schweiz sind. Das ist ja wieder ein anderes Thema, oder? Dass man eben, ich kenne auch jemanden, der ist vor einigen Jahren hierher gekommen und hat gedacht, so ein Tausender mehr reicht aus und dann ist er hinterher aber dann ein bisschen auf die Nase gefallen. Also da muss man wirklich sich gut informieren und in meinen Blog lesen und meinen Kanal anschauen, damit man weiß, was das Leben halt hier kostet, oder?
Also ich meine, bestes Beispiel, wenn ich in der IT bin in Deutschland und ich habe zum Beispiel einen Bachelor gemacht oder ein Äquivalent dazu und ich komme hier in die Schweiz und ich verlange jetzt 5.000 Franken brutto. Und du weißt jetzt zum Beispiel, ein Kassierer verdient schon 4.000 bis 4.500 oder irgend sowas in dem Bereich, brutto. Also 4.000 brutto zum Beispiel.
Das verdient
dann weißt du, okay, IT ist vielleicht etwas mehr. Ich habe direkt nach der Ausbildung schon bereits über 5.000 brutto gehabt. Nach der Ausbildung mit 20, ich habe nur eine Lehre, nicht mal irgendein Studium, gar nichts. Ja. Das heißt, man muss schon so ein bisschen wissen, hey, wie viel bekommt man in welchen Branchen, weil sonst wird man massiv unterm Wert eingestellt und dann so, okay, krass, ich hätte sogar 2.000 mehr verlangen können und das wäre eigentlich völlig legitim gewesen. Das heißt, da unbedingt richtig recherchieren, weil da gehen unter Umständen Tausende oder Hunderte von Franken verloren, die man ganz easy eigentlich bekommen hätte. Ja. Und das wäre dann völlig legitim gewesen. Da hätte jetzt niemand gesagt, ey, die spinnen doch. Sondern nee, das ist dann der normale Lohn hier.
Ja, genau. Also da gilt es dann aufzupassen. Ja.
Der Chessplayer auch am Start, sehr geil. Immer schön in den Kommentaren über Immobilien am Quatschen. Manuela fragt, gibt es in Deutschland auch was ähnliches wie IV und EL für Leichtbehinderte, wo noch arbeiten, aber zu wenig Lohn haben? Also also IV ist
ja... Invalidenversicherung, ja.
Und EL weiß ich jetzt gerade nicht, was EL ist.
Weiß ich, gesagt auch.
Aber gibt es sowas in Deutschland, so Invalidenversicherung?
Ja, gibt es auch, aber ist natürlich, also das wäre dann die, eben über die gesetzliche Rente ist man dann auch versichert, wenn man jetzt, gibt es dann so eine Erwerbsminderungsrente und... Ja. Aber das ist wirklich jetzt nicht der Rede wert. Und dann kannst du, wenn das nicht reicht, dann wird dann halt aufgestockt. Ja. Das ist dann sowas wie Hartz IV. Oder? Ja.
Vielleicht können wir noch so ein bisschen auch über das Rentensystem hier in der Schweiz reden, das Drei-Säulen-System.
Ja.
Und jeder, der hier ja arbeitet, partizipiert automatisch mit in diesem Drei-Säulen-System. Und da hat man einfach zum ersten Mal die AHV, das ist die gesetzliche, die hat im Prinzip jeder, der irgendein erwerbstätiges Einkommen hat, egal ob selbstständig, angestellt, whatever, solange er ein bestimmtes Einkommen halt hat, ab einem Minimum, ich weiß nicht, wie viel das ist.
20.000 oder so rund?
Nein, im Jahr, also, glaube ich, ab sogar weniger. Aber ab irgendeinem Betrag hast du die erste Säule sowieso, das hat also im Prinzip eigentlich jeder, bis auf vielleicht Studenten oder so. Und dann hast du die zweite Säule, das ist die Pensionskasse und die dritte Säule, die ist ja freiwillig, das ist dann zum Beispiel die 3a-Säule, vergleichbar wie in den USA, sie haben ja 401k, Roth IRA, das ist sowas ähnliches, wo du ja dann den Fixbetrag, diese 6.826 Franken pro Jahr einzahlen kannst Und das kannst du ja dann mehr oder weniger auch in Aktien investieren, wenn du das willst. Und du kannst es steuerlich ja absetzen.
Genau,
ja. Also das heißt, da hast du ein sehr spannendes Rentensystem in der Schweiz, was halt auf diesen drei Säulen basiert. Eines ist so oder so Pflicht. Das zweite ist abhängig vom Arbeitgeber oder ob du angestellt bist oder selbstständig bist. Und das letzte ist auf freiwilliger Basis. Und diese drei sozusagen Säulen sollen ja dann schlussendlich das ermöglichen, dass man den Lebensstandard, wenn man dann in Rente kommt, sichern kann.
Genau.
Weil die gesetzliche Rente, ja, die sichert nicht den Lebensstandard. Also, dass man
gleich bleibt. Du meinst jetzt die AHV.
Die AHV, genau. Ja. Und die Pensionskasse soll möglichst viel nochmal puffern können. Und ich sage mal, die dritte Säule, also die freiwillige, soll dann noch die letzten 10-20% rausholen, damit man den Lebensstandard wirklich beibehalten kann. Ja,
genau. Und da sind wir, das ist ein ganz interessantes Thema, weil da gibt es gravierende Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Eben, die AHV würde ich jetzt vergleichen mit der deutschen gesetzlichen, genau, Rentenversicherung. Das Problem ist, in Deutschland, zum Beispiel Beamte zahlen da nicht ein. In der Schweiz
gibt jeder.
Eben, hier zahlt jeder ein, was ja auch gut
ist. Auch Selbstständige.
Auch Selbstständige. In Deutschland müssen Selbstständige das nicht. Da müssen das auch gewisse Freiberufler nicht, mhm, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da fallen halt schon viele Leute weg, mit denen einen anständigen Lohn haben. Jetzt habe ich letztens, das war jetzt vor kurzem, habe ich gesehen, der durchschnittliche Beamte in Deutschland geht in eine Pension, also der kriegt ja dann wirklich Pension, heißt, mhm, das dann. Das sind nur die Beamten, die das bekommen. Kriegt 3.100 Euro.
Nicht ausgezahlt.
Schlecht, ja. Ich weiß nicht, ob es auch, also das, oder, kriegt, so, das ist das, okay, Pendant zu, okay, dem, was, ja, okay, ich weiß nicht, ob da noch groß was, ja, abgeht, dann, ja, der wird wahrscheinlich auch noch Steuern zahlen müssen, da bin ich überfragt, bin da kein Experte. Aber man kriegt da 3.100, ja, und der deutsche durchschnittliche Rentner kriegt 1.300. Das ist ja schon eine riesige Diskrepanz.
Das ist dreifach
fast. Das, der Unterschied ist ja, in Deutschland werden die Beamtenpensionen aus Steuergeldern finanziert, ja, und der Rentner kriegt das, was, also er zahlt dann in die Rentenkasse, genau, ein, die Rentenkasse wird gefüllt, dadurch die heutigen Einzahler zahlen dann die heutigen Rentner. Oder das, genau, ist eine Umlage, wie sagt man, mhm, Generationenvertrag, ja, und, ja, so. Und natürlich, wenn ich dann ganz viele Leute ausklammer, die vielleicht einen schönen Lohn haben und auch lange, eben Beamte werden die in der Regel nicht arbeitslos, mhm, und sowas, ja, dann sehe ich irgendwie da, das ist eine Ungerechtigkeit, oder?
Also vielleicht auch nochmal so zum Verständnis. Das ist dann auch gedeckelt, die AHV.
Ja, also, gut, das muss man auch
erklären. Also das, was ich einzahle, ist nicht mehr geheuer. Ja? Das bekomme ich nie mehr zurück, weil ich, also das heißt so, die wirklich viel verdienen, die zahlen für die Allgemeinheit die AHV.
Ja.
Ja? Weil wenn du eine Million Einkommen hast, so als Angestellter oder whatever, oder als Selbstständiger Einkommen hast, das, wo du AHV
drauf zahlst. Zahlst du mehr, als du dann in der wahrscheinlich.
Also ich weiß nicht, was der AHV das Maximum ist, aber das hört bei 100.000 irgendwas wahrscheinlich auf. Weißt du, oder noch mal weniger. Weißt du, was ich meine?
Also wenn, also es gibt so eine Grenze, wo du dann nicht, Beispiel, mehr,
wo du nicht mehr davon profitierst. Das, aha, ist wahrscheinlich, ja, ab so 100.000 irgendwas. Ja, das heißt, wenn du mehr als das verdienst, ist alles, was du einzahlst, eigentlich, ja, sozusagen für alle. Ja. Weißt du? Also das heißt, da wird dann umverteilt. Ist ja okay, mhm, aber das ist halt eben so dieser Punkt, wo ich dann auch sage, ja, das macht ja auch durchaus Sinn. Ja, weil die AHV oder die Rente soll ja nicht dafür da sein, dass wenn jetzt jemand, keine Ahnung, sagen wir mal 10 Millionen pro Jahr verdient hat, mhm, und das über 40 Jahre hinweg in einem Angestelltenjob, zum Beispiel als CEO oder whatever, dass er dann noch in der Rente nochmal so viel, das macht ja gar keinen Sinn, in meinen Augen zumindest. Ja. Aber das ist hier auch ganz wichtig, dass man das auch versteht. Es ist dann gedeckelt. Das heißt, man profitiert irgendwann nicht mehr davon, sondern andere. Ja. Darum auch wieder Umverteilung, was dann auch wieder gut ist, so in meinen Augen zumindest.
Genau, das ist dann diese Grundrente, oder? Und dann hast du ja noch angesprochen, dann die Pensionskasse, genau, das ist eine kapitalgedeckte Altersversorgung.
Hauptsächlich für Angestellte, in der Regel.
Ja. Und das kennt man aus Deutschland auch ähnlich, aber es wird immer weniger. Das ist nämlich die Betriebsrente. Ich hatte das auch noch zum Teil in Deutschland. Eben der Arbeitgeber, es ist schon was anderes in Deutschland, aber es, mhm, ist ähnlich. Der Arbeitgeber und der Arbeitgeber zahlt einen Teil und der Arbeitnehmer zahlt von seinem Bruttolohn einen Teil. Mhm. Das geht dann in so einen Fonds, oder? Wenn ich was Falsches sage, kannst du, ja, mich gerne berichtigen.
Ja, also es ist, ich kenne mich auch nicht extrem
aus. Und dann ist es auf jeden Fall, das Kapital gehört dir und dann kriegst du jedes Jahr eine Abrechnung, so und, genau, so viel hast, genau, du jetzt Anspruch. Ja. Und dann im Alter kannst du dann sagen, ja, ich will jetzt ab 58, 59 ist das wahrscheinlich schon möglich. Dann kannst du sagen, ja, ich will jetzt schon halt das ausgezahlt bekommen, entweder als Einmalzahlung oder gestaffelt
Ich bin mir gar nicht sicher, ob gestaffelt. Also ich bin mir gar nicht sicher.
Auch, ich bin du mir kannst nicht, aber auch als monatliche also Rente.
Einmalzahlung geht, das weiß ich, weil mein Vater das gemacht, wo er sich selbstständig gemacht hat. Und dann kannst du das ja als auch als Startkapital für die Selbstständigkeit nutzen. Mhm. Aber ich bin jetzt da auch nicht so krass bewandert. Aber ich weiß zum Beispiel auch, ab einem gewissen Einkommen, glaube ich, ab 140.000 oder 150.000 pro Jahr, kannst du dann sogar anfangen, selber bestimmen, wie das investiert wird, in gewissen Umfängen natürlich.
Ja?
Du kannst dann, ja, du kannst.
Wie, 140.000?
140, 150. Also, es ist auf jeden Fall, du musst 100.000 irgendwas verdienen. Mhm. Und dann kannst du ab diesem Zeitpunkt dann auch sagen, okay, du möchtest das so und so investieren oder so und so investieren. Mhm. Also da gibt es dann auch, ich sag mal, Optimierungsmöglichkeiten, wenn man auch höhere Einkommen natürlich hat.
Okay.
Also, das ist insofern halt spannend. Und du kannst dich ja, also ich bin jetzt da auch nicht, ich will jetzt da nicht. Ich will einfach nur sagen, was für Möglichkeiten gibt. Du kannst dich da dann auch einkaufen, also
genau,
sprich Geld dann sozusagen einzahlen. Das kannst du dann steuerlich auch nochmal abziehen und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Kannst du auch wieder rausnehmen, wenn du eine selbstgenutzte Immobilie kaufen
genau,
möchtest.
Genau, also da musst du halt immer so da immer mit einem Experten das anschauen. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten hier in der Schweiz. Das ist halt schon echt spannend, halt, ja, wie man das machen kann mit diesem 3-Säulen-System.
Genau, die 3-A-Säule da.
Genau, das ist jetzt das Letzte, genau. Und das ist die Freiwillige, die muss niemand haben.
Ja.
Aber
es ist
sehr empfehlenswert.
Ja.
Also jetzt als Angestellter ist es 6.826 Franken, die man einzahlen kann pro Jahr und die kannst du halt voll abziehen. Das bedeutet, du hast dann so viel weniger Einkommen, zahlst entsprechend weniger Steuern und das kannst du dann zum Beispiel sogar praktisch voll in Aktien investieren, über 40 oder 45 Jahre hinweg, je nachdem, wie lang dein Anlagezeitraum ist. Und auch das kann man wieder für die eigengenutzte Immobilie verwenden und es wird dann natürlich am Ende bei der Auszahlung entsprechend versteuert. Und da gibt es auch wieder Optimierungsmöglichkeiten, dass man da auch nochmal weniger Steuern zahlt. Aber das wäre jetzt zu intuitiv. Als Selbstständiger kann man übrigens irgendwie 34.000 irgendwas maximal einzahlen. Aber es darf maximal 20% vom Einkommen sein. Das heißt, du müsstest auch irgendwie 160.000 oder so verdienen, damit du diesen Maximalbetrag einzahlen kannst. Also wir haben hier wirklich krasse Möglichkeiten, wie man halt Vorsorge machen kann. Und dann gibt es ja noch die, also nochmal eine andere Stufe und das ist das Letzte und das machen wir ja alle, das langfristige Investieren, eigenes Depot aufbauen.
3B,
genau, ja. Das ist dann komplett,
alles, alles, was man auf seinem, an seinen
Immobilien,
Vermögen
Immobilien, die man vermietet,
Sparkonten
und so weiter, genau.
Und, sowas, ja.
Und das ist dann so die letzte Stufe. Das heißt, eigentlich, wenn du diese Stufe bereits machst und alle Stufen davor machst, dann bist du schon heftigst abgesichert, wenn du es dir so über... Das sind halt wie Levels, ja.
Ja.
Und auf einmal merkst du, okay, ich mache jetzt eigentlich schon, optimiere schon in der ersten Stufe sowieso alles wegen meinem Job, also in der AHV und in der zweiten Säule sowieso auch, weil ich angestellt bin, die das regeln und dann die 3A-Säule voll mache jedes Jahr und jetzt kommt dann noch die 3B, also sprich eigene Aktieninvestments, über das eigene Aktienportfolio und so weiter, dann ist man schon sehr krass unterwegs tatsächlich.
Also ich muss sagen, dass mir gefällt das System viel besser als das deutsche jetzt. Klar gibt es auch hier so Stimmen, wo welche sagen, ja, AHV, da muss man schauen in Zukunft, wie es da läuft und so. Aber die Probleme sind, glaube ich, kleiner als jetzt in Deutschland, was die Altersversorgung angeht.
3A, der 401k der Schweiz. Genau, das habe ich vorhin ja auch gemeint. Also in Amerika haben sie auch sowas.
Mhm.
Und das ist eben dieses 401k. Und es ist sehr ähnlich. Nicht genau gleich, aber sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Und in Deutschland gibt es, soweit ich weiß, nicht. Oder?
Nee.
Das wäre schön, das wäre halt wirklich schön.
Also da gibt's Rürup-Rente und Riester-Rente, aber nee, das ist
nichts. Gebührentechnisch glaube ich nicht so.
Das ist alles nichts Tolles. So.
Weil hier kannst du wirklich, das ist dann breit diversifiziert, du kannst sogar die ETFs selber auswählen, die du investieren willst.
Ja, ich hab's gemacht, ja.
Das ist genial.
Das ist wirklich genial.
Es sind dann auch nicht irgendwelche teuren ETFs, sondern wirklich kostengünstige ETFs und dann zahlst du vielleicht, also was zahle ich, 0,5% oder
ja,
so?
Ich habe auch 0,5.
0,53 oder so zahle ich. Und das ist zu 97% in breit gefächerte ETFs investiert.
Genau,
und
so mache ich es auch, ja.
Also, was will man mehr?
Ja.
Also, das ist wirklich top.
Das ist wirklich top. Was haben wir denn sonst noch da? Guten Abend.
Hier, der Markus Walter. Hab mich mehrmals in Zürich für Job als Busfahrer beworben. Als Antwort kam ziemlich deutlich raus, dass man Schweizer bevorzugt. Was denn da los? Wurde zu viel schlechte Erfahrung gemacht mit Deutschen?
Glaube ich jetzt eher nicht. Vielleicht, also die werden es ja wahrscheinlich nicht wortwörtlich so reingeschrieben haben, weil...
Also ich meine, ich verstehe schon, was jetzt da gemeint ist, ja, so...
Ja. Vielleicht haben, es gibt ja diesen Inländervorrang.
Gibt's, ist es da gesetzlich? Ich weiß es jetzt nicht.
Aber das eigentlich schon, doch. Du musst doch erstmal beweisen, dass du eine Stelle nicht mit in der Schweiz lebenden Personen besetzen kannst, damit du eine aus dem Ausland stellen kannst, oder? Oder du musst es auch ausschreiben direkt, das gibt es eine Ausschreibungspflicht, oder? Ja. Also wenn ich jetzt Quatsch erzähle, dann kann mir das gerne einer in die Kommentare schreiben hier.
Aber ich meine, das Ding ist ja auch so ein bisschen, und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, die Schweiz, also ich sag's jetzt mal so, als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Schweiz kommen möchte, dann sollte ich auf jeden Fall schon schauen, dass ich jetzt nicht zum Beispiel, was weiß ich, einfach mal normal im Detailhandel anfangen möchte. Das macht weniger Sinn. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit dann schon hoch, dass du vielleicht in Deutschland vielleicht denselben Lebensstil eigentlich hast, schlussendlich. Das ist mehr sowas, wenn du eine Fachkraft bist oder ich sage jetzt mal
höhere Ausbildung,
ob das in der IT ist, in Pharma, Arzt oder was weiß ich. Ja, also das ist eher, und das ist halt, macht auch in meinen Augen auch im Kopf Sinn, das ist eher was für Leute, die halt eine höhere Ausbildung irgendwie gemacht haben. Oder ob das jetzt ein Studium ist. Oder zum Beispiel Lehrer auch bei Gymnasien. Also da habe ich auch letztens mit einem gesprochen, der überlegt sich das sehr ernst. Ja. Dass er halt hier nach Basel kommt, glaube ich, wollte er. Mhm. Und weil er ist dann zwar nicht mehr Beamter, aber er verdient erstens mal viel mehr. Er ist sozusagen dann trotzdem auch in der freien Wirtschaft, in Anführungsstrichen, weil es ja hier keine Beamten oder Verbeamtentum gibt. Und er verdient dann auch viel mehr und hat halt auch schlussendlich viel mehr übrig, prozentual als auch absolut. Ja, weil halt die Steuerbelastung viel niedriger ist. Und das finde ich halt insgesamt schon krass, wenn man sich das...
Also Lehrer verdienen gut, hast du den Post letztes Mal gesehen, den ich...
100 irgendwas, oder?
Also irgendwie Zürich, da müsste ich jetzt reingucken, aber da war dann ein Maximumlohn, war dann 180.000.
Eben, habe ich mir auch...
Für Lehrer, für Gymnasiallehrer.
Ja, ich weiß, genau. Darum hat der sich genau das auch
überlegt. Ich denke mal, also ja, ich kenne auch jemanden, der hat einen fünfstelligen Monatslohn und ist Lehrer, oder?
Ja, ich weiß. Und darum, Lehre ist hier auch ein angesehener Job hier in der Schweiz. Also wenn du Lehrer bist, das ist nicht irgendwie, da bist, also, weißt du, was ich meine? Also hier ist Lehrer in der Schweiz tatsächlich sehr
angesehen.
Vor allem halt eben so Gymnasium oder halt für die Berufsschule und so weiter. Das ist schon ein bisschen anders, glaube ich. Weil es eben kein Beamtentum hier gibt. Das gibt es hier einfach
nicht. Gibt es hier nicht, ja. Ist... Wahrscheinlich auch sinnvoll.
Du kannst schon für den Kanton Zürich arbeiten oder so. Aber du bist dann nicht verbeamtet fürs Leben, sondern
das ist ein normaler Job. Meine Frau arbeitet beim Kanton Zürich und ja, sie hat die gleichen Konditionen, wie als wenn sie jetzt in einer freien Wirtschaft tätig wäre.
Sie würde wahrscheinlich sogar mehr verdienen, wenn sie
in einer
Privatfirma arbeiten würde.
Wahrscheinlich, ja. Das sind schon gewisse andere Privilegien, aber.
Ja, aber.
Wenn du das vergleichen würdest, wahrscheinlich in der freien Wirtschaft verdient man immer mehr, gehe ich auch von. Obwohl. Letztens habe ich auch eine Statistik gelesen, in der Stadt Zürich ist es so, da wird ja auch der Medianlohn oder wird dann Lohnstrukturerhebung oder wie man das auch immer nennen möchte, wird dann gemacht. Und da war es so, dass der Medianlohn der beim Kanton oder bei der Stadt Angestellten in der Stadt Zürich höher war, also bedeutend höher als der in der privaten Wirtschaft.
Ah, wirklich? Okay, krass. Krass.
Also irgendwie 500 Stutz im Monat.
Also Zürich hat sowieso einen höheren Medianlohn als jetzt zum Beispiel auch andere Kantone oder der Schweizer Schnitt. Also es ist höher, ich weiß nicht wie viel, 7, 8 oder so, habe ich im Kopf auch gehabt.
7, 8, ja. Jeder Vierte über 10.000.
Darum gibt es ja auch tatsächlich viele Leute, die zum Beispiel aus dem Aargau kommen oder auch teilweise auch auf Basel, Schaffhausen, die nach Zürich kommen, um zu arbeiten, die pendeln. Und das ist hier in der Schweiz, es hört sich irgendwie komisch an, aber hier in der Schweiz ist Pendeln völlig normal, weil die Distanzen nichts sind. Ich kann vom Aargau 30 oder 20 Minuten, wenn ich aus Baden komme, 20 Minuten nach Zürich pendeln.
Wenn kein Stau ist,
Also nee, mit ÖV.
Aha,
mit dem Zug. Ja. Du pendeln.
Das ist wirklich
Das ist krass. Das heißt, du kommst aus einem völlig anderen Kanton, wo du weniger Miete und alles zahlst, aber du arbeitest in Zürich mit Zürich-Geldern.
Das machen viele,
Das machen ultra viele Leute. Auch aus
Schaffhausen der Zug jeden Morgen.
Ja, ja, also das darf man nicht unterschätzen.
Das ist brutal,
Und da gibt es halt auch Leute, die wohnen direkt über die... Zum Beispiel einfach direkt bei der Grenze, Kanton Aargau, und gehen halt immer nach Zürich pendeln, arbeiten und verdienen mehr, haben am Ende nochmal mehr übrig, weil sie weniger Miete zahlen.
Also man kann das schon schön für sich optimieren da. Man kann halt schauen, eben, es macht ja nicht immer Sinn, bei jedem Lohn, also der eine, der verdient viel, für den macht es vielleicht mehr Sinn, in der Stadt zu leben oder in einer steuergünstigen Gemeinde, im Verein mit weniger Lohn, macht es da vielleicht mehr Sinn, da zu leben, wo die Steuern vielleicht höher sind, aber es ist ihm egal, weil er hier weniger Ausgaben hat, jetzt sprich Miete und sowas.
Also schauen wir mal, jetzt haben wir richtig viele Kommentare.
Da, oder erst eine sehr, sehr detaillierte Frage, die können wir doch mal
hier, von Hans
im Glück. Hans im Glück, guten Abend. Ich habe mal eine Frage. Ich bin Single, also Single, verdient 2200 Euro netto in Deutschland. Jetzt hat er ein Jobangebot im Kanton Thurgau für 5.500 Stutz.
Brutto. Kommt drauf an, was ist denn deine Branche?
Ja.
Also grundsätzlich, er ist Single. Und
also wenn ich jetzt schon Thurgau höre, den Kanton, der ist auch grenznah.
Also guck mal, ich kann
auch... Wenn ich jetzt sagen müsste, ob es sich lohnt oder nicht, würde ich sagen, ja, das lohnt sich schon.
Also guck mal, ich habe ja ungefähr so viel, bisschen mehr als das. Ja. 500 mehr habe ich verdient.
6.000
habe ich. Und ich war ja, also, wie soll ich sagen, bin zwar nicht Single, aber ich habe ähnliche Konstellationen, ich habe keine Kinder und Kosten und so weiter. Ja. Wenn du wirklich günstig lebst und in dem Sinn auch sparsam bist, viel selber kochst und auch jetzt nicht der bist, der jedes Wochenende in den Ausgang muss, also feiern muss und so weiter, ganz ehrlich, mit 5 brutto, das sind also über 65.000 brutto, da lebst du gut.
Ja.
Also ich zahle meiner Freundin, zahle ich ein Gehalt von 65.000 brutto. Und also das ist wirklich, also damit kann man gut leben, wenn man jetzt nicht irgendwie sich von jedem verarschen lässt, auch bei der Miete und so, muss man auch schauen, dass man auch faire Miete zahlt und nicht irgendwie in so einem Apartment wohnen, wo die Miete überrissen ist um 50% teurer, also halt, da muss man schon so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand ran und sich dann halt auch beim Auswanderlux informieren auf dem YouTube-Kanal, was sind da so die gängigen Preise und so weiter. Ja. Aber würde ich jetzt auch sagen, dass das, also als Single vor allem und als ohne Single Kinder, allem, also das hört sich eigentlich gut an, finde ich persönlich. Kommt aber auf den Job drauf an. Wenn du mir jetzt sagst, du bist IT und du hast einen Bachelor oder vielleicht schon einen Master oder so oder whatever, dann würde ich mir nochmal überlegen, weil dann kannst du definitiv mehr verlangen.
Also, auf jeden Fall, ja.
Also ich meine, einfach so als Verständnis, ich habe nur eine Lehre gemacht in der IT.
Ja.
Nur eine Lehre. Nicht in BMS hatte ich noch, also Berufsmatik, aber ich habe kein Studium, nichts. Und ich habe dort schon im Prinzip ungefähr 6.000 brutto gehabt.
Ja. Gut, die IT bezahlt auch sehr gut.
Und ich war damals 20.
Ja, eben, das ist die IT. Oder? Du hast auch Kollegen gehabt wahrscheinlich, die das Doppelte verdient haben, die ein bisschen älter waren.
Ja, auch das Dreifache. Das ist, also IT ist gut bezahlt hier in der Schweiz und gibt auch viele Expats hier. Jetzt nie nur Deutschland, auch insgesamt andere Länder.
So, was haben wir noch da? Eben mit den Erfahrungen wegen Markus Walter fragt.
War mal kurz hier noch, Theodor Eisenring schreibt, bei der AV-Beiträgen gibt es keine Deckelung gegen. Ja, ich weiß, es gibt keine Deckelung gegen oben, aber zum Profitieren gibt es eine Deckelung gegen oben. Aber zahlen. Du kannst
ja nur diese 2300, wie viel sind es? 45
also oder so maximale. Also ich zahle aktuell auf wahrscheinlich dieses Jahr insgesamt AV-Beiträge, lass mich jetzt nicht lügen, wahrscheinlich 40.000 werde ich für mein insgesamtes Gehalt zahlen, was ich mir über das ganze Jahr gezahlt habe. 40.000 in AHV. Und das ist, davon profitiere ich, also bin ich schon lange gedeckelt. Also mehr als das Doppelte gedeckelt.
Du unterstützt dann halt
die. Ja, ich unterstütze alle. Ich quersubventioniere alles. Ist ja auch okay.
Ist ja auch gut so. Das wollte ich noch, weil das ist.
Welcher?
Die Frage von Markus Walter.
Ja.
Der sich halt mehrmals beworben hat und als Antwort kam halt ziemlich deutlich. Dass man Schweizer bevorzugt, was denn da los? Also ich kann dir nur sagen, in Zürich zum Beispiel, wenn man da sich das öffentliche Verkehrsnetz anschaut mit den Trams, da sind auch viele Deutsche, die dort die Trams fahren und sogar der Ausbildungsleiter, ich habe letztens eine Doku gesehen bei der NZZ, glaube ich, kann man auch auf YouTube gucken, ist auch Deutscher, also weiß nicht, ob, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es gibt, nur mal, um sich das klar zu machen, wenn man noch nie hier war in der Schweiz, wenn ich durch Zürich gehe, vielleicht kannst du es bestätigen, da höre ich an jeder Ecke Hochdeutsch, da höre ich manchmal mehr Hochdeutsch als wie Schweizerdeutsch. Wie viel
Hochdeutsch?
305. Also, man weiß ja die Zahl nie genau. Die
variiert aber gut ja auch. 300.000.
Über 300.000 Deutsche leben in der Schweiz und mit deutschem Migrationshintergrund, wenn man die noch dazu berechnet, weil die mittlerweile einen Schweizer Pass haben, sind es 450.000.
Also bei 8,5 Millionen
Einwohnern. Eine gute halbe Million. Und die meisten werden ja in der Deutschschweiz sein. Wie viele Deutschschweizer gibt es? 6 Millionen.
5-6 Millionen, ja.
Also dann.
Sagen wir 8%. 8% mal über den Daumen.
Und das sind extrem viele. Und bei mir in der Firma sind viele Deutsche. Bei meiner Frau im Geschäft sind, selbst beim Kanton sind Deutsche. Also überall arbeiten Deutsche und natürlich auch andere. Es gibt ja. Wie viel Prozent Ausländeranteil hat die Schweiz? 25 oder 30, glaube ich.
Also schon auch hoch.
Eben viele Italiener, viele Portugiesen, viele Deutsche und. auch viele aus dem vom Balkan natürlich auch. Und ja, man ist da nicht alleine so. Ja.
Vor allem Zürich halt. Zürich ist halt schon Multikulti.
Ja,
das merkt richtig. Man sofort in der Stadt.
Ja.
Also, sag's mal so, Zürich ist definitiv attraktiver als irgendwo auf dem Land. Also jetzt, wenn du jetzt halt zugewandert bist, weil dann wirst du auch auf mehr Verständnis stoßen.
Auf jeden Fall.
Also wenn du jetzt irgendwo in ein Dorf gehst, wo es 1000 Nasen gibt, dann ist Wahrscheinlichkeit groß, dass halt nicht so mit offenen Armen halt aufgegriffen. Ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist halt so in der Realität, so wie ich das bisher gesehen habe.
Das ist ja auch nicht ein Schweizer Ding, sondern das ist ja
insgesamt
überall auf der Welt wahrscheinlich so. Oder schauen wir nur mal nach Deutschland. Da kommt man auch eher mit Leuten in Kontakt. Also kann auch nicht so pauschalisieren, aber wenn ich jetzt. Ich habe Kollegen gehabt, die sind nach Bayern gegangen, nach Oberbayern aus dem Ruhrgebiet und die haben auch gesagt, so, hey, das ist schwierig und die sind dann wieder zurückgekommen. Und eben, wenn man da auf dem Land ist, ist es halt schwieriger anscheinend. Ja. Muss man halt sich mehr anstrengen, um
Weil es halt auch vielleicht noch nicht so viele, also zum Beispiel eben in Zürich, also das ist, du findest also wirklich praktisch alles.
Ja.
Und einfach an einem Fleck.
Ja.
Ist ja auch die größte Stadt in der Schweiz.
Es ist immer, also global betrachtet, eine kleine Stadt, weil der Kern hat irgendwie 500.000 Einwohner. Aber es ist trotzdem eine Weltstadt. Du denkst wirklich da, wenn du da rumläufst, du bist jetzt...
alles dabei.
Eben, da ist alles dabei. Also mega viele Reiche und so. Okay, was haben wir denn sonst noch?
Hab oben eine Frage gestellt, wäre speziell an... Okay, die haben wir ja gerade beantwortet, oder?
Oder? Wenn nicht, Hans, dann schreib bitte nochmal.
Hans im Glück war doch die Busfahrer.
Ich glaube auch, aber vielleicht noch eine zweite.
Nee, das war das mit dem Single. Das haben wir beantwortet mit den 5-5 aus dem
Dann Motor. Ist gut, ja.
Der Luke muss los, guten Abend noch. Hoffentlich hört er das noch, vielleicht im Nachhinein. Ich höre oft, dass man in der Schweiz keine Steuern auf Aktien zahlt.
Stimmt, das ist eine Frage für dich.
Ja, also du zahlst halt als Privatperson, gilt nur für Privatpersonen, auf Kursgewinne keine Steuern, wenn du nicht tradest. Du darfst halt nicht als gewerblicher Wertschriftenhändler durchkommen. Als wenn du Buy and Hold betreibst, in der Regel zahlst du dann auf realisierte Kursgewinne keine Steuern. Es gibt da ein paar Ausnahmen. Man muss dann auch einfach bedenken, sobald dein Haupteinkommen aus Aktien oder Wertschriften besteht...
Oder aus dem Verkauf dieser.
Genau, dann kann es natürlich schon sein, dass du dann als gewerblicher... Auch wenn du nicht tradest, sondern weil das dein Haupteinkommen ist. Das heißt, da muss man so ein bisschen aufpassen. Dividenden sind sowieso normal besteuert. Ja. Also du zahlst halt im Prinzip, jetzt zum Beispiel bei Schweizer Aktien werden 35% einbehalten, aber es ist schlussendlich dein Steuersatz, den du halt hast. Wenn du jetzt zum Beispiel dein Einkommensteuersatz 10% ist, dann werden die restlichen 25% sozusagen angerechnet fürs nächste Jahr und so bekommst du sie dann dadurch wieder zurück.
Ja.
Wenn du aber zum Beispiel dein höchster Steuersatz dein Einkommensteuersatz schon bei 30% ist, weil du so viel verdienst, bekommst du vielleicht nur eben diese 5% angerechnet aufs nächste Jahr. Das heißt, es ist wie eine Steuervorauszahlung, dass das Steueramt auf jeden Fall diese 35% halt hat.
Wir hatten ja letztes Mal die Frage, vielleicht erinnerst du dich noch aus der Community, hat einer gefragt, eben er würde aus Deutschland kommen, hätte irgendwie 1000 Euro Einkommen, also er kommt aus Deutschland, würde hier in die Schweiz kommen, hätte 1000 Euro oder 1000 Franken Einkommen, warum auch immer, wie auch immer. Und er hat halt ein Depot und würde jeden Monat was verkaufen, sodass er jeden Monat 1200 Stutz nochmal realisiert aus dem Verkauf. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass
also er. Also auf die Dividenden zahlt er sowieso Steuern normal.
Ja, und aus dem Verkauf aber dann eben, wenn er
entspart. Wenn das dein Haupteinkommen ist, ja.
Ja, und in dem Fall wäre es das Haupteinkommen, oder? Ja.
Und dann ist das Blöde, dann zahlst du auch noch Sozialabgaben drauf.
Okay.
Ja. Das ist dann nicht so toll.
Nicht so toll, ne.
Also das heißt im Prinzip, es ist halt leider mega doof, weil du hast halt echt nicht ein fixes Gesetz für das. Das ist so nach Augenmaß, jeder Kantonal und jede Gemeinde sagt dir dann so, ja, so und so ist es und das ist wirklich echt mega doof gelöst. Aber grundsätzlich, wenn du einen normalen Job hast und wenn du normal in Aktien investierst, buy and hold betreibst, dann wenn ich jetzt zum Beispiel meine Apple-Aktien mit 2000 Gewinn verkaufe oder meine Nvidia-Aktien mit 8000 Gewinn, dann zahle ich keine Steuern auf diese 8000 oder auf diese 10. Wenn ich aber, und mein Einkommen ist deutlich niedriger, zum Beispiel, sagen wir, mein Einkommen ist 100.000 und ich veräußere jetzt eine Aktie, zum Beispiel eine Tesla, weil ich die vor einem Jahr gekauft habe, eine Riesenposition und jetzt veräußere ich den Großteil und mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, 500.000 Gewinn.
Ja.
Und ich habe das jetzt realisiert, diese 500.000. Mein Einkommen ist 100.000. Dann kann es durchaus sein, dass ich jetzt sage, hey, da ist ja schon eine gewerbliche Tätigkeit vielleicht dahinter. Vielleicht bist du ja auch Ja, und das ist dann so ein bisschen, es ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist so ein bisschen das Problem. Und dann ist es dann auch nach Ermessen des Sachs. Und dann ist halt ein bisschen tricky und sehr individuell. Und darum, das sind solche Themen, da macht man am besten solche Sachen direkt mit dem Steuerberater, weil der sagt dir dann, ja, guck, schau, dass du nicht über so und so viel kommst und oder verteile das auf ein paar Jahre hinweg und so weiter, dass du unter deinem Einkommen bleibst, das nur nebensächlich ist und nicht dein Haupteinkommen ist. Weil sobald es dein Haupteinkommen wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du als gewerblicher Händler eingestuft wirst und dann kommt halt eben die Einkommensteuer plus noch Sozialabgaben und so weiter drauf. Und meistens, wenn man dann mal irgendwann wirklich so weit ist, kann man dann auch eben solche Unternehmenskonstrukte dann auch machen, damit den Sozialabgaben wegfallen und so weiter, dass das der Großteil der im Unternehmen bleibt.
Das heißt, du würdest dann die Aktien, dein Vermögen oder dein
Depot würdest du dann... Ich würde gar nichts, weil ich bin kein Experte, aber grundsätzlich...
oder man könnte...
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten dann, aber das schaut man in der Regel mit einem Steuerberater an oder einem Treuhänder, der sich darauf spezialisiert hat und das dann einem in die Wege leitet. Aber wenn dann das soweit ist, dann werdet ihr eh genug Geld haben und dann könnt ihr auch euch diesen Steuerberater leisten in der Regel. Ja. Ja, weil das sind dann solche Fragen so, okay, dann zahlt man halt einmalig 10.000 und dann wird alles aufgesetzt, dass alles richtig passt. Aber dann ist es ja auch egal, weil du kannst dann eh schon von dem leben. Dann darum ist das Vermögen auch schon relativ groß für hier in der Schweiz. Mhm. Wenn du davon leben willst langfristig, dann wirst du schon ein Millionchen oder 2 Millionchen haben.
Haben müssen.
Ja, weißt du? Und dann das einmalige Aufsetzen, dann ist dann auch okay, es relativiert sich. Darum, das ist dann wahrscheinlich das kleinere Problem. Ja. Aber grundsätzlich ja. Also ich zahle jetzt auf meine Kursgewinne keine Steuern, weil es nicht mein Haupteinkommen ist. Du ja auch, wenn du es realisierst.
Aber ich habe noch nichts verkauft, von daher.
Aber falls.
Falls, ja.
Hier steht es nochmal, der Theodor. Private zahlen keine Einkommensteuer auf den Wertzuwachs, auf Wertpapiere hingegen auf Dividenden schon genau. Ja, aber eben, da gibt es halt diese Ausnahmen. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Haben wir noch Gescheits? Und eure Bahn ist ja auch pünktlich. Also pünktlicher als die Deutsche Bahn auf jeden Fall.
Ja. Also hier hast du dann, wenn dann mal oben steht, so 3 Minuten Verspätung und dann kommt die Durchsage, dass sie sich entschuldigen dafür, dann... muss ich schon sagen, das ist schon krass, oder?
Vielleicht aber auch noch so ich meine, bist du viel mit ÖV unterwegs oder nicht so?
Nur privat, also ja. Also schon, ja, Tram und Zug nach Zürich immer.
Aber dann siehst du ja, also ich kenne halt schon so Stuttgart, ich kenne jetzt Berlin, ich kenne auch München und so. Und wenn ich das halt immer so vergleiche mit der Schweiz, die haben halt Top-Geräte am Start. Ja. Das ist neu, Obra-Tram. Es ist vor allem alles neu und klimatisiert. Der Großteil, nicht alles, aber der Großteil. Und das ist halt auch was ich halt feiere, und weil ich habe letztens eine Diskussion gehabt, ja, dass das ÖV hier so teuer ist und so weiter.
Also das finde ich nicht.
Erstens mal, zum Beispiel ZVV hier in Zürich ist nicht profitabel.
Ja. Wird subventioniert. Die werden subventioniert. Ja. Die SBB wird auch subventioniert.
Ja, es ist beides nicht profitabel. Dann frage ich mich halt auch, okay, ja, darum ist es halt auch so. Aber dafür hast du halt auch die krasse Qualität.
Ja.
Also das ist alles wirklich... frisch geboren, also es sieht halt wirklich richtig fresh
aus. Also nur mal so als Vergleich, ich bin in Deutschland nie gerne mit dem Zug gefahren, auch nie gerne mit dem Bus, und in Dortmund mit der U-Bahn, nur wenn es absolut notwendig war. Und auch in Berlin, wenn er da mal gefahren ist, der wird das auch bestätigen können. Seitdem ich hier in der Schweiz bin, ich fahre so gerne mit dem Zug, eben zum Geschäft, also zur Firma jetzt nicht, aber halt privat und auch mit dem Tram und so, das ist einfach perfekt. Oder? Und eben, es ist ja alles aufeinander auch abgestimmt, das ist ja das Geile. Das ist ja das Geile, oder? Ja. Letztens, mein Sohn ist jetzt in eine weiterführende Schule gekommen in Deutschland, der lebt bei meiner Ex-Frau. Ja. Und da ging es darum, da musste ich schauen, welchen Bus er morgens nehmen kann. Ja. Und hier in der Schweiz ist es so, ich gucke bei Google und dann sehe ich, oder bei SBB in der App kann ich es auch machen, weil ich gucke bei Google, ich will da und da hin, und dann sagt er mir, mit welchem Tram und mit welchem Bus und mit welchem Zug ich fahren kann. Und in Deutschland hat er nicht mehr gewusst, weiß Google nicht mal, dass dieser Bus existiert, oder?
Hier ist krass, also hier ist alles
top. Also hier ist es einfach top, muss man schon sagen.
Darum, Qualität kostet dann halt auch, und es ist ja auch nicht profitabel, von dem her kann man jetzt auch nicht sagen. Also ich weiß, es ging mir Diskussion, ja, die sind doch so geldgeil und so ZVV. Ja. Dann habe ich halt einfach sagen müssen, hey, schaut mal, die sind nicht mal profitabel, die werden subventioniert. Die sind nicht geldgeil, sondern die wollen einfach Gehälter zahlen an ihre an ihre Lokführers, an ihre Tramführer, Busführer und so weiter.
Und eben das Netz kostet ja auch Geld.
Genau. Und es wird ja auch immer heftig ausgebaut. Also Zürich ist auch ein bestes Beispiel dafür. Also was da an neuen Tramschienen, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, über die Hartbrücke, das Achtertram.
Ja, ja. Hey, das habe ich miterlebt, wie das
crazy, das die ist, haben einfach mal einfach über die Brücke nachträglich mal Tramlinien gemacht auf Wipking rüber.
Also das war, zack, das ist wirklich genial.
Und das ging innerhalb von einem Jahr oder eineinhalb Jahren und schon war das Ding ready und bumm, erweitert. Das
läuft also einfach, ja.
Das ist halt.
Und wenn in der Schweiz gesagt wird, das Ding ist fertig am 2.2.2022 in Stuttgart. Das Ding ist fertig am 2.2.2022, dann ist das da auch fertig.
Oder vielleicht einen Monat später.
Wenn ja, aber es kann auch sein, dass es einen Monat früher fertig ist. Also das ist schon, andere Verhältnisse.
Das ist halt Qualität.
Ja.
Armes Heinkind fragt, stimmt das, dass man mit dem Kanton bei großem Gewinn die Steuern verhandeln kann? Kanton glaube ich nicht, das wäre mir neu. Oder? Aber soweit ich weiß, bei Gemeinden, bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht
also irre
ich mich auch komplett. Ich habe gedacht, vor allem bei kleineren Gemeinden, wenn man dann zum Beispiel auch sagt, jetzt als Privatperson, hey, wenn du wirklich extrem viel verdienst, hey, wenn ich bleibe auch.
Russischer Oligarch
bist. Ja, oder so. Zum Beispiel so, hey, ich bleibe auch bei euch für x Jahre und ich zahle dann auch pauschal das und das, dann kann das unter Umständen schon sein. Aber vielleicht irre ich mich auch da komplett, vielleicht erzähle ich da kompletten Stuss, aber auf Kantonslevel auf jeden Fall nicht.
Mhm.
Aber auf Gemeindeebene könnte es sein, aber vielleicht irre ich mich auch da.
Also sowas habe ich auch schon mal gehört. Das ist so.
Aber nur auf Gemeindeebene.
Ja, dass es so extrem Reiche gibt, die dann in die Schweiz kommen und die kommen dann halt extra in irgendeine Gemeinde, weil die halt so eine Pauschalbesteuerung dann ausgaben.
Ihr müsst euch auch mal überlegen, es gibt Gemeinden, die haben 1000 Nasen oder so.
Ja.
Nur 1000.
Wenn so mega Reicher kommt.
Und dann kann man direkt eine neue Schule damit bauen.
Ja.
Und das ist dann halt, das ist dann halt dann so ein bisschen, das kann ich mir vor, aber auf Kantonslevel und auf Bundesebene ganz sicher nicht. No way.
Mhm.
Aber eben, vielleicht haben wir jetzt auch gerade Schluss erklärt. Darum bin ich mir jetzt da nicht sicher. Es gibt 78 verschiedene Nationen in der Schweiz. Oh, heftig. Wusste ich jetzt gar nicht.
Ich glaube, es gibt sogar mehr.
Könnte sein. Ich kenne das LIFO-Prinzip nicht, leider. Kenne ich nicht.
Beispiel Basel.
Also Markus Walder schreibt, Beispiel Basel. Hat man netto erstmal mehr, wenn man in Deutschland wohnt und pendelt oder Wohnsitz in der Schweiz hat?
Schwer zu sagen. Na, also ich sag immer.
Also Wohnsitz in Deutschland ist du musst in Deutschland
zahlen. Das wäre ein Grenzgänger dann.
Ja. Du musst in Deutschland
und in der Schweiz.
In beiden.
Ja, bezahlst die Quellensteuer in der Schweiz und dann zahlst du nochmal deine Einkommensteuer in Deutschland. In der Regel hast du ja ein höheres Einkommen als in Deutschland jetzt mit einem vergleichbaren Beruf. Ja. Und ja, bei mir in der Firma sind auch, oder da wo ich arbeite, sind auch viele Grenzgänger. Aber ich sag mir so, hey, ich würde es nicht machen. Ne?
Lieber in die Schweiz kommen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Vor also, allem, das Ding ist ja,
wenn ich schon hier bin, also.
Das Coole ist ja, auch wenn du mal hier gearbeitet hast für x Jahre und auch wieder mal zurückgehst, AHV bekommst du dann trotzdem.
Ja.
Das ist ja auch das Coole.
AHV, Pensionskasse
ist. Und alles das ist nicht unter Umständen verloren, dann auch, je nachdem, wenn du halt in ein Land gehst, mal in Deutschland oder ein anderes Land, wo dann halt mehr von der Währung profitierst, weil du halt mehr schlussendlich bekommst, ist es natürlich für dich auch wieder ein Vorteil. Das heißt, wenn du jetzt 10 Jahre gearbeitet hast und nach 10 Jahren dir sagst, hey, ich will wieder zurück nach Deutschland und dann in 30 Jahren dann die AHV bekommst, dann profitierst du ungemein davon,
natürlich,
weil diese 10 Jahre vermutlich signifikant prozentual mehr sind als jetzt in Deutschland
die
offizielle
Zeit,
Rente. Ja.
Deswegen, also wenn im Worst Case, wenn man dann merkt, so in der Schweiz reicht es dann im Pensionsalter vielleicht nicht oder aus welchen Gründen auch immer, dann geht man, das machen viele, es gibt übrigens auch viele Schweizer,
die nach Thailand gehen,
die aber auch in Deutschland, nach Deutschland gehen, weil zum Beispiel Pensionskassen, die Auszahlung der Pensionskasse, ich bin ja kein Steuerberater, aber ich habe es gehört, dass wenn man dann in Deutschland einen Wohnsitz hat und keinen deutschen Pass hat, dann wird die Pensionskasse nicht versteuert.
Okay, krass. Also ich bin mir jetzt da nicht sicher. Also
es gibt wirklich viele, die das machen und dann als Schweizer nach Deutschland ziehen, an die Grenze und dann halt dort leben, weil es sich rechnet.
Also zum Beispiel jetzt meine Großeltern, jetzt meine Großmutter noch, die wohnt ja in Ungarn und also die bekommt ja dann auch die AHV.
Ja.
Und also da lebst du wie ein König.
Ja, das glaube ich, ja. Was ist so ein normaler Lohn in Ungarn? Tausende?
400-500 Euro umgerechnet, glaube ich. So ein normaler Standard.
Ja.
Weil also da kriegst du ja auch, da kannst du den ganzen Tag dich voll essen für irgendwie 3 Euro oder so. Also wirklich voll essen.
Krass, ja.
Also Ungarn ist noch recht, natürlich, du kannst nicht irgendwie in die, es gibt ja auch normalpreisige High-Class-Restaurants.
Mhm.
Aber High-Class ist, also hier in der Schweiz zum Beispiel, zu zweit ins Restaurant ein 100er Minimum.
Ja.
Mit Getränk, Essen und so weiter.
Und
dort in Ungarn ist zum Beispiel High-Class, da zahlst du es vielleicht 30, 40 und das ist schon eher High-Class. Und hier sind wir bei 100 ja noch
normales Restaurant. Ja. Also mit einem San Pellegrino für 11 Franken.
Aber eben dort, zum Beispiel in Ungarn, kann sich nicht jeder einfach mal ein Restaurant besuchen für 40.
Ja.
Das ist dann teilweise schon 10% vom Gehalt. Vom
Lohn ist es schon heftig.
Darum, also mit, zum Beispiel mit der AHV in Ungarn lebt meine Großmutter gediegen. Und das ist halt dann schon heftig. Und wenn man sich das eben überlegt, das ist dann wieder dieser Geo-Arbitrage, den man dann auch machen kann. Oder man hat die Option. Weil du als Schweizer, also das ist auch so ein Punkt, wenn du zum Beispiel jetzt in die Ferien gehst, ist gechillt. Du kannst egal wohin, es ist meistens günstiger. Das
weißt du. Ja, natürlich.
Aber wenn du in Deutschland bist, ist es nicht so krass, schon auch, aber nicht so krass, wie wenn du ein Schweizer Gehalt hast. Ja. Weil jetzt siehst du ja, okay, ich kann eigentlich überall hin und es ist überall günstiger.
Und in der Regel schon, ja.
Ferienziele sind für Schweizer dann auch nicht so kritisch, weißt du, so viel, weißt du, was ich meine?
Ja, mir fällt auch gerade was ein. Also eben, das ist dann, was dann auch viele sagen, so ja, oder von meinen Bekannten in Deutschland oder auch Verwandten und so, ja. Oder auch von Kollegen höre ich das, die Deutsche sind und hier in der Schweiz sind. Wenn die dann nach Deutschland kommen, dann wird dann oft gesagt, ja, der reiche Schweizer kommt jetzt und so. Aber ja, das ist auch so, dass man dann denkt, so, boah, alles ist mega günstig, oder? Das
ja, ist schon es aber so.
Eine krasse Sache. Ja. Dann, wenn ich dann da hingehe und dann, da gucke ich gar nicht groß, was ich ausgebe, sondern dann hole ich halt das, was mir gefällt, oder?
Weil es ultra günstig ist.
Mega günstig ist. Also da meine ich jetzt so Restaurants und sowas. Da guckst du gar nicht nach. Echt nicht.
Also in Deutschland, ja, hier in der Schweiz schaust du schon je nachdem mal so, okay. Ja,
in der Schweiz kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt, wann ich lustig bin, ins Restaurant, weil dann wird es am Ende des Monats nichts mehr.
Ja, muss ich mal überlegen, wenn du hier täglich gehst, zu zweit, das ist ein 100er pro Besuch.
Ja.
Also für ein normales Restaurant.
Wenn du jetzt mittags gehst und so, das ist
nee, auch Mittag was, nicht.
Aber abends, und wenn du dann vielleicht noch ein Glas Wein nimmst und so, dann ein ordentliches Stück Fleisch haben willst, dann,
das ist ein 100er,
dann sind 100er, also ja. Wenn du Steak haben willst, dann brauchst du für dich alleine schon ein 100er.
Also ein gutes, ja.
Ja.
Das muss man hier halt auch in der Schweiz halt einfach bedenken, dass das schon heftige Unterschiede sind. Also zum Beispiel auch, bestes Beispiel, wenn ich hier einen Döner will, 9 bis 10 Franken.
Ja.
In Deutschland für 2-3 Euro oder 3 Euro, je nachdem. So. In Berlin habe ich einen 3 Euro, auch schon für 3 Euro. Also das ist dann schon das Dreifache.
Ja. Ja,
also das muss man auch krass bedenken. Ja. Und man verdient ja nicht unbedingt das Dreifache hier.
Es kommt halt auf,
kommt auf den Beruf drauf an.
Nein, ist nicht die Regel, aber es gibt Leute, die schaffen das. In der IT, glaube ich, ist es relativ schnell.
In der IT möglich, ist schnell möglich. Also in der IT einfach so als auch Vergleich. Ich habe Leute, mit denen bin ich in derselben Ausbildung gewesen.
Mhm.
Und ich bin ja raus aus der IT. Also ich mache ja nichts mehr in der IT. Aber die sind jetzt ja auch seit 4, bald 5 Jahren in der IT jetzt.
Mhm.
Also durchgehend. Die haben jetzt nicht so wie ich aufgehört mit der IT.
Ja.
Und die sind jetzt auch also mit Weiterbildung, teilweise mit Bachelor nebenbei oder teilweise auch nur mit Zertifikaten. Du musst ja nicht unbedingt Bachelor machen, du kannst ja auch Zertifikate für Citrix, Cisco und Netzwerksysteme und so weiter machen. Also der ein oder andere ist jetzt auch knapp sechsstellig. Mhm. Also heißt so bei zwischen 90 bis 100.000 bereits in dem Bereich.
Ja.
Und das, also brutto pro Jahr. Und das ist halt schon heftig. Also ich bin jetzt ja 24, 25 in dem Bereich. Wenn du das in der IT schaffst, bereits 90 bis 100.000 zu verdienen, also es ist hier in der Schweiz schon viel. Also nicht alle verdienen tatsächlich 90 bis 100.000. Vor allem nicht mit 24, 25, 26 in dem Alter.
Aber das haben wir auch schon gemerkt, als wir das Video gemacht haben mit dem Medianlohn von 6.500. Also da kamen auch viele kritische Stimmen, dass das nicht möglich ist und nicht erreichbar ist. Und eben, da kam dann, das waren dann, also ich bin auch Arbeiter, oder? Ich habe auch eine normale Ausbildung gemacht. Und klar, als Arbeiter ist es nicht immer möglich, so einen Lohn zu bekommen. Und daran sieht man wahrscheinlich auch, dass der Arbeiter nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz in der Mitte ist der Gesellschaft, weil es schon deutlich mehr, die Schweiz ist ja eine Dienstleistungsgesellschaft, oder? Mhm. Und wenn man nach Zürich guckt, wo wird das ganze große Geld gemacht, dann halt in der Dienstleistungsbranche wie Finanzen oder IT und sowas. Da hat keiner ein Werkzeug in der Hand und ist
nee,
schon.
Nee.
Also eben
aber das, auch die sind eigentlich gut bezahlt.
Also Facharbeiter sind auch gut bezahlt, gerade so wie bei mir in der Pharmabranche, da verdient man auch ordentlich. Und also ich weiß das von manchen Schweizern hier, die auch in der Metallbranche sind, da sind auch gute Löhne möglich, aber es ist halt nicht überall möglich, oder? Und, ja.
Aber also ich sag's mal so, und das habe ich auch schon am Anfang erwähnt, wenn man hier in die Schweiz kommt, dann sollte man im Idealfall schon eine Berufsgattung haben, die auch schon in Deutschland mehr Potenzial hat.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also auch in Deutschland hast du auch in der IT deutlich mehr Potenzial, als wenn du jetzt zum Beispiel Detailhandel. Also Detailhandel ist einfach so Verkauf irgendwo. Ich glaube, Detailhandel gibt es ja bei euch den Begriff gar nicht.
Nein.
Das ist einfach im Verkauf. Also wenn ich jetzt
Einzelhandel, sagt Einzelhandel, man in Deutsch.
Genau. Und das ist hier bei uns Detailhandel. Also im Prinzip, wenn du irgendwas hast, was in Deutschland schon Potenzial hat, dann, wenn du hier in die Schweiz kommst, dann vervielfacht sich in der Regel dieses Potenzial enorm.
Ja.
Weil eben, wie schon gesagt, also das ist nicht eine Seltenheit, also in der IT, wenn du wirklich auch Gas gibst, das ist nicht eine Seltenheit, dann verdienst du gut und gerne relativ schnell, vielleicht schon bevor du 30 bist, sechsstellig.
Ja.
Ja. Und das ist jetzt nicht irgendwie unüblich oder so. Ja, also klar, nicht jeder verdient so viel.
Aber es ist möglich.
Ja. Aber es ist möglich und es ist jetzt nicht irgendwie unmöglich. Ja, also das ist nicht machbar, sondern nein, also ich kenne einige, die sind schon, die gehen jetzt dann in diese Richtung, dass sie dann in den nächsten 2-3 Jahren auf jeden Fall sechsstellig sind pro Jahr und dann sind sie immer noch nicht 30. Ja? Und sie haben auch teilweise gar nicht studiert. Und das ist halt so das Krasse hier in der Schweiz, das möchte ich auch nochmal erwähnen, das ist zwar ein Land, wo auch Papier auch sehr wichtig ist, Diplome und der ganze Schrott, aber es ist halt ein Land, wo die Lehre, also mehr als die Hälfte der Jugendlichen, die 16 sind, machen eine Lehre, also mehr als die Hälfte der Jugendlichen. Und das ist halt was handfest, in Anführungsstrichen. Ja, also das ist so ein bisschen eine Lehrnation, eine Ausbildungsnation.
Es ist ja auch so, dass, ich glaube, da haben wir drüber gesprochen, wir beide, oder? Dass geguckt wird, wer erreicht den höchsten Lohn in der Schweiz. Mhm. Da gab es dann einmal die studiert haben, die Lehre gemacht haben. Und dann gab es die eine Lehre gemacht haben mit Weiterbildungen, wo dann auch vielleicht ein Studium drunter fällt. Und da ist interessanterweise, war es dann so, dass die eine Lehre gemacht haben und eine Weiterbildung oder mehrere Weiterbildungen gemacht haben, vielleicht noch ein Studium, dass die in dieser Statistik am höchsten waren.
Das Ding ist auch, und das checken viele nicht, nehmen wir mal an, du bist so der klassische Student und du bist erst eigentlich mit irgendwie 28 fertig mit deinem Master. Du hast praktisch nie gearbeitet, nie wirklich Geld verdient. Du wirst den, der die Lehre gemacht hat und nebenbei noch den Bachelor oder den Master gemacht hat oder vielleicht auch nur den Bachelor und irgendwelche Zertifikate gemacht, nie mehr einholen finanziell. Nie mehr. Wenn diese Person die Lehre gemacht hat mit 16 und mit 20 fertig geworden ist und da schon fleißig gespart hat, investiert hat und sich weitergebildet hat und so weiter, der studiert hat bis 28, wird den nie mehr einholen, außer er wird exorbitant mehr verdienen. Mhm. Und mit einem Studium, ganz ehrlich, das ist nicht die Zauberpille. Wenn du hier ein Studium hast in der Schweiz, klar, du verdienst vielleicht deine 80, 90, 100.000, wenn du einen Master hast, vielleicht auch 120.000, 130.000, aber du verdienst nicht auf einmal dann 250 oder 300.000. Mhm. Ja, das muss man jetzt nicht so als Geheimmittel nennen. Hey, ich habe einen Master, ich verdiene jetzt 300.000 und eine Viertelmillion. Das sind die wenigsten, die dann so viel verdienen. Das muss man auch im Kopf haben. Und dann diese Opportunitätskosten, weil wenn du halt schon den Zinseszins, seitdem du 20 oder 18 bist, für dich arbeiten hast, 10 Jahre lang,
das ist schwer einzuholen oder fast gar nicht einzuholen. Das ist
fast gar nicht mehr einzuholen. Ja. Egal, also du müsstest schon wirklich extrem viel dann verdienen.
Ja.
Und das Studium ist ja nicht so, dass du dann der Einzige bist mit dem BWL oder wie auch immer diese Studie oder Wirtschaftsinformatik. Du bist ja nicht der Einzige, der das hat.
Eben,
ja. Und du kannst es ja auch parallel zum Beruf machen. Das machen ja sehr viele.
Ja.
Also sie gehen nicht Vollzeit studieren, sondern es dauert dann, machen es nebenbei, 60% arbeiten und dann
Studium
über 3 Jahre.
Kenne ich auch welche, die das machen. Ja.
Und das ist dann genau gleich, wenn nicht sogar besser. Die meisten Unternehmen mögen das sogar mehr, weil sie dann auch beruflich schon jahrelange Erfahrung haben.
Eben. Praxis ist halt auch wichtig da.
Und dann verdienst du auch wiederum mehr.
Genau.
Du hast halt auch in deinem CVO, du hast bei UBS gearbeitet, bei Credit Suisse und auch hier.
Hast vielleicht auch Connections gemacht,
Connections
was auch wichtig ist, sehr wichtig, oder?
Ja.
Und von daher, so, was haben wir denn noch?
Machen wir noch ein paar coole Fragen. Das mittlere Einkommen in Ungarn lag 2017 bei 777 Euro. Also sagen wir 750 Euro. Eben, das ist nicht so viel.
Danke viel. Für die Info, Was ich noch sagen wollte, du kannst aber noch eine Frage nochmal suchen, aber ich wollte halt nochmal, weil wir vorhin bei dem Thema waren, so regionale Unterschiede in der Schweiz. Das ist ein extrem wichtiges Thema, weil es gibt nicht, das habe ich jetzt auch gemerkt, seitdem ich den Blog betreibe oder den YouTube-Kanal, es gibt nicht die Schweiz, oder? Die Schweiz ist ja sehr, sehr unterschiedlich, allein schon die 4 Landessprachen, die es gibt, dann die deutsch-schweizer Region, da gibt es dann auch nochmal Unterschiede in der Sprache. Das ist dann manchmal so, das habe ich schon oft erwähnt, dass es wirklich so ist, dass in der einen Gemeinde anders gesprochen wird als in der anderen. Also nicht krass anders, aber schon einzelne Unterschiede sind. Und so ist es dann auch bei den Steuern, so ist es bei den Mieten, so ist es bei den Löhnen, die möglich sind. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt oder auch ganz banal bei der Begrüßung, oder? Letztens habe ich ein Video gemacht, wo ich dann geschrieben habe, Grüezi, und habe dann so die ganzen, habe das alles durchgeackert, was es gibt. Oder wenn man jemanden sieht, dann sagt man nicht Hoi oder, also Hallo geht mittlerweile auch schon. Aber wenn ich jemanden nicht kenne und ich will nicht ins Fettnäpfchen treten in der Schweiz, dann sage ich niemals Hallo zu ihm, sondern sage ich hier also in Zürich.
Ich sage nie Hallo. Hallo.
Ja.
Sage ich nie.
Es waren aber Kommentare bei, die das haben dann gesagt, so, ja, Grüezi ist veraltet, ich sage nur noch Hallo, okay.
Nein,
das, wenn er das oder sie nicht. Das macht, okay, aber
ich sage schon ich sag auch Grüezi.
Oder? Sagt man ja
so. Ab und zu, also am Telefon Grüezi wohl.
Das sage ich auch, oder? wenn ich besonders höflich sein
Alex,
möchte.
Ich sage Grüezi wohl am Telefon.
Ja,
der Alex auch.
Grüezi wohl und Grüezi.
Und wir sind ja jung, also wir sind jetzt nicht irgendwie alte Generation.
Nö, und von daher... Und irgendwie, wenn man dann jemanden duzt, dann ist es wieder anders. Und sagen so, hoi, Sally.
Oder ciao.
Ciao, kannst du auch am Anfang sagen. Und eben, da muss man halt aufpassen. Und dann kamen die Berner und haben gesagt, sie kennen keinen, oder kamen Einzelne, und die haben gesagt, Grüezi, haben sie noch nie gehört. Und ich so, hä?
Ja, aber das sind nicht Zürcher. Also.
Ja, eben, dann haben sie gesagt, nein, bei uns heißt Grüezech. Oder wenn ich
das sagen richtig, wir zum Beispiel nicht.
Nee, und wenn man noch nie in Bern war, dann kennt man das auch nicht. Und das ist halt dann dieser Unterschied. Aus Basel, die Leute haben dann, oder waren dann welche bei, die haben gesagt, ja, sie sagen schon oft Hallo, weil sie halt auch, sie haben das selber erklärt, weil sie halt nah an der deutschen Grenze sind, vermutlich daher, oder?
Ja. Und da gibt's ist regional eigentlich.
Es sind regionale Unterschiede, ja.
Also ich sag Grüezi, hier der Marco Freizeit schreibt auch, er sagt auch immer Grüezi und Grüezi wohl. Ja, perfekt, sag ich auch, ja. Ich sage auch, wenn ich einkaufen gehe, ja, Grüezi.
Ich sag auch immer Grüezi, dann kannst du eigentlich nichts mit falsch machen. Ja. Letztens war ich dann im Berner Oberland, da habe ich dann auch Grüezi
auch
gesagt,
so,
dann denken sie vielleicht.
So die Tonlage, wenn du es richtig machst, dann kommt es eh nicht dumm rüber in der Regel. Auch ein Hallo wird wahrscheinlich nicht doof rüberkommen.
Ja, aber.
Kommt natürlich schon drauf, wem du das arbeitest.
Also meine Frau hat gesagt, so, hey, am Anfang direkt, sag nicht, bin ich in die Apotheke gegangen und sie so, hey, sag da nicht, da war eine ältere Frau. Ich so, hallo und so, und dann hat sie sich wahrscheinlich gedacht, ein deutscher Tourist oder so. Aber sie hat gesagt, hey, sag lieber nicht hallo oder und sag auch Adiam, tschüss und nicht irgendwie, nicht ciao zur Verabschiedung. Genau.
Vielleicht jetzt noch so zum Schluss, und das finde ich jetzt auch insgesamt nochmal interessant, weil das gab es heute auch nochmal eine Diskussion, glaube ich, im Discord war das oder irgendwo auf Facebook, ich weiß nicht mehr genau. Zum Thema Unternehmen gründen. Hier in der Schweiz ist es super einfach. Ich weiß ja nicht, wie das in Deutschland ist. Da weiß ich sofort Gewerbe, sofort dies, das, jenes. Hier in der Schweiz ist es relativ locker. Natürlich musst du den Steuern angeben.
Ja.
Aber einen offiziellen Eintrag brauchst du eigentlich im Prinzip erst ab 100.000.
Ja.
Wenn du es als Einzelunternehmen machst, ab 100.000 Umsatz. Und der Grund dafür ist dann auch, damit du die Mehrwertsteuernummer bekommst. Das heißt, davor, und das ist ja das Coole, kannst du im Prinzip einfach sagen, hey, ich bin jetzt ein Einzelunternehmen, ich möchte jetzt das starten, das mal machen. Natürlich musst du aufschreiben, okay, was verdiene ich, was gebe ich aus und was ist der Gewinn am Ende des Jahres und das wird den Steuern eingereicht und darauf zahlst du Steuern.
Mhm.
Und das ist halt, wie soll ich sagen, diese 100.000 Franken-Grenze, einfach crazy.
Ja.
Weil du wirst niemals im ersten Jahr und in der Regel auch nicht im zweiten oder dritten Jahr diese 100.000 innerhalb eines Jahres auffüllen und du hast fast keine Eintrittsbarriere und das ist halt auch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, hier in der Schweiz sind ja sehr viele, oder es lebt von KMUs, klein- und mittlere Unternehmen, also sprich Selbstständige oder kleine Familienbetriebe, sehr, sehr verankert hier in der Schweiz. Und also im Prinzip Unternehmertum wird schon zu einem gewissen Grad gefördert, weil viele der Arbeitgeber im Prinzip eben solche KMUs sind und nicht irgendwelche riesigen, schon auch riesige Unternehmen gibt es auch, aber die größte oder der Großteil der Masse der Arbeitgeber sind tatsächlich KMUs. Also KMUs ist bis und mit, glaube ich, 250 Mitarbeiter oder so.
Ich weiß es nicht. Aber ja.
Aber halt kleine bis mittlere Unternehmen und viele davon sind dann halt auch irgendwelche Familienbusinesses oder die halt oder irgendwelche, keine Ahnung, Pommesbuden. Oder
Handwerksbetriebe.
Pommesbuden
gibt es hier leider
nicht. Ja,
das vermisse
ich. Dönerbuden oder whatever.
Ja.
Und das finde ich halt auch sehr krass und das ist auch nochmal eine andere Mentalität, wo wiederum auf das, was wir am Anfang angesprochen haben, diese Selbstverantwortung, diese Verantwortung.
Ja, Eigenverantwortung,
genau. Weil als Selbstständiger oder als Unternehmer oder halt in dem Bereich nimmst du eine gewisse Eigenverantwortung auf. Und das finde ich
halt. Du hast aber noch Verantwortung für andere.
Genau.
Unter Umständen.
Und das ist halt auch wieder ich sage jetzt mal, das ist wirklich ein ganz krasser Vorteil. Also sehe ich auch immer wieder viel, wenn Leute mit Reselling beginnen wollen.
Ja.
Hier in der Schweiz ist es super einfach.
Ja. Also eben in Deutschland sind die bürokratischen Hürden auch was
sowas
angeht.
Dann auch.
Aber es ist auch generell, was Bürokratie angeht, das sehe ich ja auch selber, wenn ich mit deutschen Behörden zu tun habe, das ist jedes Mal mühsam. Und dann wollen sie, dann akzeptieren sie keine E-Mail und dann wollen sie einen Brief haben und sowas alles. Und hier in der Schweiz ist es eigentlich alles easy so und hier funktioniert alles immer mega leicht. Also, und
das Einzige, was man physisch tatsächlich schicken muss, sind die Steuern, die man unterschreibt. Also ich muss die bisher immer physisch einschicken. Ich weiß nicht, ob das digital geht.
Das weiß ich auch nicht.
Aber das ist so das Einzige, was ich mich, weil ich habe ja auch keinen Drucker und also in der Regel, das ist das Einzige, was ich mich erinnere. Nein, und bei der AHV. Bei der AHV.
Was musst du da machen?
Also für selbstständig.
Aha, so.
Als Selbstständiger anmelde. Okay. Oder nebenberuflich selbstständig. Ja. Die wollen dann auch das Ganze noch physisch. Die sind da.
Aber kommunizieren kannst du trotzdem per E-Mail mit denen.
Ja, oder per Telefon. Also das ist, oder ja, so. Aber sie haben es noch nicht, das haben sie noch nicht so. Da gehen sie dann noch über den postalen.
Aber das kommt wahrscheinlich
Weg. Ja, aber grundsätzlich vor allem so die Gemeinden sehr oft. Also da habe ich bisher immer alles digital gemacht. Noch nie irgendwie was
per Post. Oder kennst du den E-Umzug?
War bei mir auch.
Ist mega easy, oder?
Alles online, tak, tak, tak.
Es hat 10 Minuten gedauert, ein paar Sachen eingescannt, zahlst hinterher eine Gebühr und da bist du automatisch abgemeldet in der einen Gemeinde und angemeldet in der anderen.
Aber digital, komplett digital.
Komplett digital. Ich musste nicht mal, einmal hat sie nur bei der einen Gemeinde, hat einer angerufen bei mir, wollte wissen, eben weil ich Deutscher bin und so, hat sie ein paar Fragen gestellt, aber das war nur einmal. Ich bin letztes Jahr, lange Geschichte, bin ich dreimal umgezogen, aber das war mega easy jedes Mal. Und in Deutschland hätte ich jetzt zur Behörde gehen müssen, oder?
Ja, aber hier ist es so, also in der Regel, je nach Kanton auch wieder.
Kommt drauf an, in Schaffhausen geht es noch nicht, das weiß ich. Aber hier so Zürich ist alles gar kein Problem.
Also Digitalisierung ist hier tatsächlich, würde ich so behaupten, ein paar Schritte weiter. Nicht irgendwie das Beste auf der ganzen Welt.
Das wissen wir ja gar nicht, oder? Weil wir noch nicht überall waren.
Aber ich würde schon sagen, jetzt im Vergleich zum, was ich auch von dir gehört habe, von anderen, doch deutlich schon ein bisschen besser als Deutsch. Vor allem auch mit Karte zahlen.
Ja.
Kannst du in jedem, egal wie klein, egal und ab einem
Bäcker, Franken, bei jedem Kiosk.
Also ich habe noch fast, also jetzt auch bei meinen Eltern, haben wir jetzt auch seit diesem Jahr, haben wir das jetzt auch endlich eingeführt. Also es hat ich kenne jetzt mittlerweile wirklich keinen
hier in der Schweiz. Aber ich muss sagen, durch die Krise, die war, ist es jetzt in Deutschland auch besser geworden.
Echt?
Ich war letztens so, da sind am Feld manchmal diese Erdbeerstände und da habe ich gekauft, das war zu der Zeit, das war vor ein paar Monaten jetzt, und da haben sie echt so ein Kartenterminal gehabt und bei dem einen Bäcker, wo ich immer hingehe, da hatten sie dann auch endlich eins, was funktioniert und also durch diese Krise ist es halt
dazu. Wurde es ein bisschen erzwungen.
Ja, genau, erzwungen. Obwohl die Konditionen vielleicht in Deutschland auch schlecht sind, habe ich mal gehört. Also ich weiß, es gibt Leute, die so einen alten Vertrag noch haben, also Privatpersonen, die dann wirklich pro Bezahlung einen Betrag zahlen müssen, ein paar Cent, wie 30, 40 Cent zahlen müssen.
Nur aber das musst du aber auch hier, also einen prozentualen Betrag. Also
ja, aber den zahlst ja nicht du, den zahlt ja der Händler.
Den zahl ich. Also ja,
der Händler, aber zum Beispiel...
Nee, soweit ich weiß, und das fand ich sehr interessant, wäre jetzt noch so zum Schluss, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Laden bin, darf ich offiziell jetzt zum Beispiel... jetzt zum Beispiel bei Mastercard oder irgendwie anderen Karten jetzt zum Beispiel diese Gebühren nicht dem Kunden verrechnen.
Ja.
Das darfst du nicht, weil es als Zahlungsmittel gilt und du musst dann sozusagen Bargeld oder Kartenzahlung muss für den Kunden derselbe Betrag sein. Im Hintergrund ist aber so, dass jetzt zum Beispiel der Händler, ich in diesem Fall, zum Beispiel 1,5% vom Umsatz abdrücke an jetzt zum Beispiel meinen Payment Service Provider. Aber soweit ich weiß, also jetzt im physischen jetzt mal, wenn ich in den Coop gehe, darf jetzt zum Beispiel nicht der Aufpreis, das darf gar nicht, das Gesetz ist so geregelt, weil es halt als Zahlungsmittel gilt, damit es keine Nachteile gibt, damit nicht ein Zahlungsmittel bevorzugt wird, weil es günstiger ist, damit zu zahlen.
Genau. Bei Flugtickets war das oft noch in
online ist noch mal ein bisschen anders, soweit ich weiß. Online ist noch nicht
so. Aber bei Flugtickets haben sie es aber dann auch, da haben sie Druck ausgeübt und da wurde es dann auch abgeschafft. Vor einiger Zeit.
Also machen wir die letzte Frage. Könnt ihr bitte erklären, wie Dividenden in der Schweiz besteuert werden? Ganz einfach Einkommensteuer. Das ist ganz normal nach Einkommensteuer, so abhängig davon, was oder in welcher Steuerklasse du halt bist in der Progression. Ja gut, wir haben jetzt eine gute Stunde gestreamt. Wo findet man dich denn, Christian? Ich blende es nochmal gerne ein
für die Leute. Man findet mich einmal bei YouTube unter Auswanderlux.
Direkt auch mal posten, weißt du, dass die Leute auch wissen, wo sie dich finden. Also abonniert gerne seinen Kanal.
Genau. Und dann habe ich auch einen Blog, auswanderlux.ch, auswanderlux.de gibt es auch. Und dann findet ihr mich auch bei Instagram. Wenn ihr mir schreiben wollt, also irgendwie eine Frage oder so, dann könnt ihr das gerne über Instagram machen. Ich antworte eigentlich in der Regel innerhalb von ein paar Stunden. Also könnte mich alles Mögliche fragen. So. Und bei Instagram mache ich halt so viel so privates Zeug und auch manchmal, keine Ahnung,
Stories und so.
Ein Einkaufszettel von Coop oder Coop. Coop heißt, ne?
Ja,
nicht Coop.
Nee, Coop.
Ja,
und GoPrint.
GoPrint.
Ja, ich habe hier den Emoji. Nee, den habe ich weggemacht. No.
Wieso?
Ich hab den, glaube ich, mal ausgetauscht gegen den hier.
Ah, du kannst nur so und so viele
ja,
machen.
Ja,
ja. Den musst du wieder reinnehmen. Es geht ja nicht anders. Ja, genau. Und ist halt noch lustig, hat gerade einer geschrieben, wie du zwischen den zwischen der Sprache wechseln kannst, Schweizerdeutsch
ja
und Hochdeutsch. Vielleicht kannst du zum Abschied nochmal Schweizerdeutsch sprechen für die Deutschen, die
ja, zuhören, sicher, damit man... Ja, sicher. Kann ich machen. Also, viele Leute glauben ja nicht, dass ich Schweizer bin, aber jetzt haben wir den Beweis, ich bin fast echter Schweizer. Das ist meine Muttersprache, nicht Hochdeutsch.
Zürichdeutsch, gell.
Also jetzt auch mit dem Christian, wenn wir offscreen sind, spreche ich so mit ihm, ja, weil er versteht Schweizerdeutsch. Das ist noch vielleicht der letzte Punkt. Wenn man als Deutscher hier in die Schweiz kommt und längerfristig bleiben will, ist es sehr ratsam, innerhalb von den ersten 6 bis 12 Monaten einfach hören können, verstehen können. Ja. Man muss es nicht reden.
Nein, nicht sprechen verstehen können, aber man muss es verstehen können. Und das ist eigentlich ein Selbstläufer, da braucht sich keiner Sorgen machen. Das genau geht so, wie Thomas es gerade gesagt hat, innerhalb von 6 bis 12 Monaten sollte das eigentlich drin sein. Also,
aber automatisch, wenn man sich Mühe gibt.
Ja, ja, ja. Man muss nur ein bisschen zulassen.
Und mit Schweizer halt reden.
Ja.
Und ihnen sagen, hey, redet bitte auf Schweizerdeutsch.
Ja. Auch wenn es am Anfang, natürlich ist es schwierig und man versteht nicht alles, man muss einmal nachfragen. Auch jetzt muss ich manchmal noch nachfragen und gehe ich nach Bern oder ins Wallis, muss ich wahrscheinlich noch
da
mehr nachfragen.
Da muss sogar ich nachfragen.
Ja, genau. Und eben, aber das ist eigentlich ein Selbstläufer, ja, das geht.
Okay. Ja gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Abend.
Ja, und ich wünsche euch auch einen schönen Abend.
Ja. Und nächsten Samstag, ja, also nächsten Samstag, also was ist das, der 29. August, gibt es nicht hier einen Stream um 18 Uhr, sondern bei seinem Kanal. Darum abonniert unbedingt den Kanal vom lieben Auswanderlux. Ich blende es euch gerne nochmal ein. Hier wird dann der Stream nächste Woche um 18 Uhr stattfinden. Das heißt, genau, ich bin dann auch mal auf Exkurs bei ihm.
Ich habe ihn bestochen mit ein paar Grilladen. Also.
wir werden uns dann auch anschauen, was das für ein Thema sein wird. Ich bin schon gespannt. Haben wir noch nicht. Ja. Da überlegen wir uns noch was. Wenn ihr da Bock habt.
Genau. Wenn euch was einfällt, vielleicht wichtige Themenvorschlag oder Fragen, könnt ihr die gerne auch uns schreiben.
Genau. Ich poste jetzt nochmal. Und ja, dann wünsche ich euch oder wir wünschen euch auf jeden Fall einen super schönen Abend. Hat Spaß gemacht und ich denke, ihr konntet da einiges mitnehmen. Und ja, schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!